Also ein Leitsatz in der Agilität ist, scheitere früh und hart. Mhm. Also gerne missverstanden, du sollst ein frühes, hartes Scheitern nicht herbeiführen.
Ja.
Aber nimm es in Kauf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni und in diesem Podcast stelle ich dir neue Berufe vor, damit du entweder beurteilen kannst, ob dieser Job was für dich wäre oder wie du den Einstieg finden könntest. Oder vielleicht findest du auch einfach so wie ich Menschen und ihre Berufe mega spannend. Was steckt wirklich hinter agilem Arbeiten und ist das ein Umfeld, in dem du dich wohlfühlen würdest? In dieser Folge vergleichen wir klassische Hierarchien mit agilen Ansätzen wie zum Beispiel Scrum und erklären, warum langfristige Detailplanung in komplexen Zeiten häufig einfach nicht mehr funktioniert. Statt dieser Scheinsicherheit geht es um kurze Lernzyklen, schnelle Entscheidungen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Wir sprechen über diverse Rollen im agilen Arbeiten, wie zum Beispiel Product Owner oder Scrum Master, über Kommunikation, Haltung und das Loslassen von Kontrolle. Wenn du aus einem traditionellen Umfeld kommst und überlegst, ob Agilität zu dir passt, hilft dir diese Podcast-Folge hoffentlich, das besser für dich rauszufinden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hier sitzen wir wieder, Volker und Anni, diesmal aber in umgekehrter Folge. Das heißt, ich interviewe dich. Das ist irgendwie für uns ein bisschen ungewohnt. Also generell kenne ich das ja, Menschen zu interviewen. Aber heute bist du mal der Gast. Das hatten wir zwar schon, aber es ist lang her.
Ja, in der Tat. Ich merke auch, dass ich innerlich mich auf Fragen vorbereite und nicht auf Antworten. Aber gut, schauen wir mal, wie das wird.
Genau. Ja, der Anlass für diese Folge war, dass ich einen Kunden hatte, der aus einem klassisch hierarchischen Unternehmensumfeld kommt und sich gefragt hat, Agilität, das hört sich irgendwie spannend an, aber ist das überhaupt für mich, was für mich und was ist das überhaupt, was gibt es da eigentlich für Rollen? Und das, finde ich, ist ein Thema, was ja vielleicht viele beschäftigt und da ich ja einen Experten zu Hause habe, habe ich dich gefragt, ob ich dich dazu interviewen darf.
Und ich habe ja gesagt.
Ja, sehr schön. Deine Stimme werden die Zuhörenden wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben, also die, die etwas länger dabei sind, aber die Folge, wo ich dich interviewt habe zu deiner IT-Arbeit, ist ja schon etwas her. Ich glaube, da waren die Zahlen noch zweistellig, glaube ich. Also es muss wirklich ein paar Jahre her sein. Die Podcast-Nummern meine ich. Deshalb erzähl doch bitte mal, ja, was du da machst, gemacht hast, damit die Menschen das so ein bisschen einordnen können.
Gut. In der IT bin ich jetzt seit 30 Jahren, komme so aus dem gewerblichen Bereich Elektronik, habe Nachrichtentechnik studiert und agiles Arbeiten ist etwas, was im Schwerpunkt bekannt worden ist über Softwareentwicklung. Und ich beschäftige mich weniger mit Softwareentwicklung, habe mich lange mit Softwareimplementierung, also große CRM-Systeme, also Customer Relationship Management Systeme und ERP-Systeme, nennt sich Enterprise Resource Planning, also SAP, glaube ich, kennt jeder als ein Beispiel, mit solchen Implementierungen beschäftigt und mache jetzt seit 20 Jahren ausschließlich Datenmanagement und bin mittlerweile mehr Methodiker als wirklich noch ITler. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Methodiken und bin da speziell in einer Methodik unterwegs, nennt sich Data Vault, die im Prinzip die technische Datenmodellierung, die Architektur, logische Architekturen und eben die Methodik, da kommt das Agile auch ins Spiel, sich damit beschäftigt. Unabhängig davon habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt oder gelesen, wie die Erfinder der agilen Techniken vor 25 Jahren das gedacht haben, warum sie das gedacht haben. Und auch vom Hintergrund her, was jetzt weniger mit meiner IT zu tun hat, sondern mehr mit meinem Bedürfnis, mit Menschen zu arbeiten und gut zu arbeiten, habe ich auch sehr viel gelesen über Systemtheorien von dem Ken Wilber, wie menschliche Entwicklung, menschliche Kommunikation und Zusammenarbeit funktioniert und auch, warum wir mittlerweile mit den hierarchischen Modellen oder auch mit den Wasserfallmodellen im Projektmanagement nicht mehr klarkommen. Und das ist sehr einleuchtend. Und da ist mir dadurch, dass ich mittlerweile viele Trainings gebe und so als Advisor unterwegs bin, sehe ich sehr viele Firmen und sehe sehr viele Ansätze, wie versucht wird, Agilität umzusetzen.
Ja.
agile Führung, agile Vorgehensweisen und stelle eben fest, dass es ist ein Paradigmenwechsel, es ist nicht neue Methodik, es ist ein völlig neuer Ansatz zu denken. Da tun sich sehr viele schwer mit und verkleiden im Prinzip, verkleiden alte Denkweisen mit agilen Zeremonien und das ist dann ja zum Scheitern verurteilt.
Okay, da werden wir noch mehr drauf eingehen, weil ich glaube, da gibt es jetzt einige Punkte, wo die Leute jetzt, die Zuhörenden, nicht so richtig wissen, was damit gemeint ist, was das sein kann. Vielleicht fangen wir mal damit an, was ist denn der Unterschied zwischen einem klassisch-hierarchischen Arbeitsumfeld und einem agilen Umfeld?
Also von der Führung her ist das so, dass Hierarchien ja so funktionieren, dass es einen Menschen gibt, der oder die entscheidet auf einer gewissen Führungsebene, dass die Entscheidung nicht da getroffen wird, wo gearbeitet wird, sondern da getroffen wird, wo man, wir sprechen immer von Kompetenz, tatsächlich ist Befugnis gemeint, wo jemand befugt ist, eine Entscheidung zu treffen. Und die Leute, die die Entscheidung umsetzen, häufig feststellen, die Person ist befugt, aber eben nicht kompetent. Das heißt, da wo die Fachkompetenz liegt, wird darunter gelitten, dass an höherer Stelle entschieden wird. Und wenn zum Beispiel zwei Bereiche in einem Unternehmen zusammenarbeiten, dann geht das in dem klassischen Modell. Ein Team hat ein Bedürfnis, mit einem anderen Bereichsteam zusammenzuarbeiten. Und dann geht die ganze Kommunikation und auch die Entscheidungsfindung von dem Team an, sag ich mal, die Gruppenleitung, die Abteilungsleitung, im schlimmsten Fall dann nochmal die Bereichsleitung, von da aus auf die andere Bereichsleitung und dann wieder runter in die ganzen Stufen. Das heißt, das dauert ewig, es ist ganz viel stille Post dabei, ja, und viel Zeitverlust und viel Frust auch für die Leute. Diese klassischen Hierarchien sind in der Regel recht starr definiert, nach dem Motto, so arbeiten wir jetzt in dieser starren Hierarchie und berücksichtigt nicht, dass wir immer wieder mal verschiedene Anforderungen haben. Ich sage jetzt mal, in den gewissen Aspekten ist das sehr sinnvoll. Also ich wünsche mir bei einer Feuerwehr diese Hierarchie, diese klaren Abläufe, diese vorgeplanten Abläufe. Ja. Wenn mein Haus brennt, möchte ich nicht, dass die Feuerwehrleute draußen diskutieren, wer jetzt gerade in Führung geht, wer was heute macht und wie man diesen speziellen Brand am besten löschen könnte. Die stürmen meine Bude und jeder weiß, was er zu tun hat, sofort ohne Absprachen. Ja. Wunderbar. Haben wir mit komplexeren Themen zu tun, mit schnell veränderlichen Anforderungen, Gegebenheiten, Märkten und so weiter, funktioniert das eben nicht mehr. Weil das, was heute gut war, ist vielleicht in 3 Monaten schon nicht mehr das Richtige. Das war jetzt die hierarchische Seite. Bei der agilen Seite geht es eher darum, dass es immer noch auch Strukturen gibt, auch Führung gibt. Nur, dass in konkreten Kontext geguckt ist, was ist jetzt hier die beste Struktur, und dann relativ fluide sich die zusammenzubauen und zu gucken, welcher Mensch ist jetzt gerade am ehesten geeignet, hier in Führung zu gehen, in diesem Moment. Also auch nicht für das ganze Projekt. In Agilität sprechen wir eher von Produkten als Projekten. Das können wir auch noch gleich mal kurz beleuchten, was der Unterschied ist. Sondern zu sagen, in dieser Phase ist das gerade gut, dass Person A führt und in der nächsten Phase ist es vielleicht gut, wenn Person B führt. Und darüber hinaus ist Agilität auch noch unterwegs, nicht viel Zeit zu verlieren, um langfristige, sehr detaillierte Pläne zu schreiben, sondern mehr auf sich zu fliegen. Und je weiter etwas weg ist, desto unkonkreter zu werden. Aber auch das sind Aspekte, die wir nochmal einzeln besprechen müssten.
Okay. Du hattest vorhin gesagt, dass das quasi aus der Softwareentwicklung kommt oder darüber bekannt geworden ist. Es gibt es aber auch in anderen Branchen, oder? Also in meinem, was ich so mitkriege, ist es immer noch viel mit Software verknüpft, aber es gibt es ja auch woanders, habe ich auch selber schon mitgekriegt.
Ja. Wie gesagt, diese agile Idee kommt daher zu gucken, je komplexer Systeme und Anforderungen werden, desto mehr funktioniert die alte Struktur nicht mehr.
Ja.
Desto mehr müssen wir eher denken, vernetzt denken und vernetzt handeln auch. Und nicht eben dieses rauf, runter und einer oder eine sagt, wo es lang geht. Schneller reagieren und ein wesentliches Thema ist auch also Power to the People. Und dieses Power to the People hat nicht nur damit zu tun, dass es schöner ist, selber zu entscheiden und keinen Chef zu haben, sondern auch Geschwindigkeit von Entscheidungen. Und auch diese Haltung, dass eine Entscheidung auch mal falsch sein darf. Also wir entscheiden jetzt mal unter Unsicherheit. Je komplexer Systeme werden, desto mehr Unsicherheit haben wir. Und dann auch zu sagen, wir entscheiden jetzt in einem kleinen Team, wir probieren es aus und im Zweifel wird die Entscheidung nach 3 Tagen revidiert. Ist auch etwas, was in Hierarchien schwierig war. Wenn der Chef, und ich sage jetzt mal bewusst der, weil das waren in der Vergangenheit in der Regel Männer, wenn der Chef was entscheidet, kannst du es, bis der wieder sich umentscheidet, vergehen Wochen, bis überhaupt das mal da oben ankommt.
Ja.
Und die Idee von Agilität ist, wir haben hier gerade einen Ansatz, der funktioniert nicht richtig. Wir setzen uns kurz zusammen, was ist das Problem? Wir finden eine Lösung oder etwas, was erscheint wie eine Lösung, probieren das aus. Und somit auch durch Trial and Error. Also ein Leitsatz in der Agilität ist, scheitere früh und hart. Mhm. Also gerne missverstanden, du sollst ein frühes, hartes Scheitern nicht herbeiführen.
Ja.
Aber nimm es in Kauf. Also mach einfach. Fang an, sammel Erfahrung. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das widerspricht auch gerade hier in Deutschland unserem alten Ingenieurdenken. Also ich bin ja selber Ingenieur.
Mhm.
Und wir haben gelernt, dass du alles bis ins Letzte durchdenkst und damit zum Beispiel das perfekte Auto baust. Und das haben wir auch super hingekriegt. Das haben wir Jahrzehnte super hingekriegt. Wir haben die besten Autos gebaut. Jetzt stellen wir aber fest, der Markt, die Lösungsmöglichkeiten, welches Antriebssystem, welche Steuerung, welche Gimmicks, ist so komplex geworden, dass unsere Entwicklungszyklen nicht mehr funktionieren.
Mhm.
Jetzt kommen eben zum Beispiel die einfach machen und einfach mal ausprobieren, im Moment die Chinesen, und übernehmen, weil einfach unsere alte Lösung, dieses Ingenieursdenken, nicht mehr zu den aktuellen Bedürfnissen der Menschen passen.
Ja, ich glaube, früher kam ja wirklich irgendwie alle 8 Jahre ein neuer VW oder sowas raus. Oder ich weiß jetzt nicht mehr, ob es wirklich 8 sind oder doch ein bisschen weniger. Aber wenn man sich vorstellt, wie viel 8 Jahre sind in der heutigen Zeit, wie viel sich da ändert, ist schon krass.
Mhm.
Ja.
Da waren es die Amerikaner schon ein Stück voraus. Also wir haben Autobau zum Beispiel hoch individualisiert und die haben Standardautos gehabt, aber da kam jedes Jahr ein neues raus.
Ja, ja.
War jetzt auch nicht so agil, aber war zumindest schon mal dynamischer im Markt.
Ja.
Und natürlich hat das auch immer zu tun mit dem Ausbalancieren von Flexibilität und vielleicht Sicherheit, da wo die gegeneinander stehen. Also ich habe auch ein Projekt mit einem Flugzeugbauer gemacht.
Ja.
Ja, Flugzeugprototyp sollte fliegen und nicht runterfallen.
Ja.
Da ist viel auch klassische Ingenieuransätze vorgesehen.
Ja.
In Führung ist es aber dennoch eine gute Frage, ist es wirklich gut, dass meine Abteilungsleitung immer Abteilungsleitung sein muss und immer alles entscheiden muss, selbst wenn es dieser Person vielleicht auch mal schlecht geht.
Ja.
Das sind ja auch Einflussgrößen, die relevant sind. Also wenn wir von Burnouts und jetzt sowas sprechen. Und auch da zu sagen, wie kriegen wir Strukturen hin, die einfach resilienter sind. Wo jemand sagt, ey, ich habe gerade irre Energie, komm, dann schmeißen wir dich jetzt rein. Und jemand anders, der gerade voll drin ist, sagt, ich brauche mal eine Pause. Okay, dann ziehen wir dich ein bisschen raus.
Mhm.
Und das ist auch ja ein Aspekt von Komplexität, der hinzugekommen ist. Befindlichkeit, Belastbarkeit.
Ja.
Und auch wenn wir und gerade unser Kanzler gerade viel jammern, wie wenig belastbar wir sind, die Belastungen sind ja auch komplexer geworden.
Mhm.
Ja, ich bringe gerne das Beispiel von meinem Uropa, der mit 14 auf den Pütt gegangen ist. Irgendwann 1912 muss das gewesen sein. Das hat geheißen, 6 Tage Woche, 12 Stunden am Tag. Die hatten keinen Burnout. Aber die hatten auch keine komplexen Anforderungen.
Ja.
Du bist morgens zur Arbeit gegangen, hast Kohle gehackt und bist nach Hause gegangen. Und das war nicht schön, aber das war nicht komplex. Und heute hast du so viele Sachen, die auf dich einprasseln den ganzen Tag. Da braucht es einfach andere Lösungen.
Mhm.
Ja. Und dann einfach zu jammern und sagen, wir müssen wieder an die Hacke und 12 Stunden arbeiten jeden Tag, ist nicht die Lösung. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
Nee, in der heutigen Zeit definitiv nicht. Du hast eben das Wasserfallmodell erwähnt oder die Wasserfallherangehensweise. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Vielleicht erklärst du das nochmal.
Mit Sicherheit nicht. In dem klassischen Wasserfallmodell ist es so, dass wir in einem Projekt, ich nehme jetzt mal aus meinem Bereich ein größeres IT-Projekt, sagen wir mal, es ist geplant, dass es vor 3 Jahren läuft. Und dann haben wir Anforderungskataloge geschrieben.
Mhm.
Und wir haben uns jedes kleine Feature, jedes kleine Ding was dieses Softwareprodukt am Ende haben soll, aufgeschrieben und dokumentiert und das ganze Ding designt. Wir haben die ganze Software geplant, die Architektur bis ins Detail geplant. Wir haben einen Projektplan gemacht, der hunderte, manchmal tausende von verschiedenen detaillierten Stufen hat. Also im Projektplan stand von Plan her, was mache ich in 2 Jahren in der Kalenderwoche? Also so, aus heutiger Sicht so absurd. So, wir haben das alles durchgeplant, dann haben wir alles gebaut, dann haben wir alles getestet und dann haben wir es ausgeliefert. So, dass es Wasserfall ist, wie ein kaskadierender Wasserfall. Wir haben die die Aufgabe des Requirement Engineering, die Aufnahme der Anforderungen. Dann kommt Designphase vollständig, dann kommt die Planungsphase vollständig, die Entwicklungsphase vollständig, die Produktionsphase vollständig und die Testphase vollständig. So. Und das hat schon, als ich vor über 20 Jahren damit angefangen habe, eigentlich schon nicht funktioniert, weil häufig schon nach der Vereinbarung von Plänen und Verträgen schon die Juristen kamen, weil es schon den sogenannten Change Request gab. Also man hat festgestellt, jetzt haben wir hier was geplant und irgendwann haben wir später festgestellt, oh, das war hier doch irgendwo in diesem 4000 Seiten Vertragswerk nicht richtig. Das haben wir aber anders erklärt und dann kam schon dieses Thema Change Request und wer bezahlt den Change Request? Und das hat eigentlich jedes Projekt dominiert, permanent, 3 Jahre lang. Und die Software ist dann 5 Jahre später fertig geworden oder auch nicht und hat ungefähr 6-mal so viel gekostet, wie ursprünglich geplant war. Mhm. So, das ist Wasserfallmodell. Und häufig hat man nach 3 oder nach 5 Jahren etwas ausgeliefert, was so gar nicht mehr gebraucht worden ist.
Ja, ja.
Weil die Anforderungen sich ja auch ändern.
Mhm.
Das Geschäftsmodell ändert sich. Das war vor 20 Jahren seltener der Fall. Das ist jetzt, wie wir gerade beim Auto festgestellt haben, immer schneller. 3 Monate später habe ich schon wieder andere Anforderungen.
Mhm.
So. Was sagt jetzt ein agiler Ansatz? Ein agiler Ansatz sagt, okay, wir denken erstmal in Produkten, nicht in Projekten.
Mhm.
Wir müssen zu Beginn nicht wissen, was das am Ende alles gekostet haben wird, sondern wir wollen etwas bauen, was eine Lösung für ein Problem ist.
Mhm.
Und wir werfen da Ressourcen rein. Und die Ressourcen ist Zeit, Geld und Leute. Und wir schaffen uns eine Vision von dieser Lösung. Also wir beschreiben das Problem und eine Lösungsvision auf einer Handvoll Seiten. Vielleicht machen wir ein paar Skizzen. Mockups, sagt man ja mittlerweile, wie das hinterher aussieht. Und dann fangen wir an zu arbeiten, indem wir uns überlegen, wie können wir denn ein bisschen was bauen, was schon hilft.
Mhm.
Also wenn ich jetzt ein Softwareproblem habe, zum Beispiel für so eine Unternehmenssteuerung zu sagen, was ist denn gerade mein drängendstes Problem? Ja, dass Kundenanfragen dahin kommen eigentlich, wo sie hingehören. Okay, kümmern wir uns um das und bauen etwas auf. Und während wir anfangen, was zu bauen und auch dann sehr früh schon den ersten Nutzen ausliefern, da sprechen wir dann vom MVP, vom Minimal Viable Product, also etwas, was einfach schon mal Nutzen bringt.
Mhm.
Und fangen dann an, das zu erweitern und zu erweitern. Und wir haben grobe Anforderungen, also wir haben diese Vision für dieses Produkt, vielleicht sagen wir mal grob in ungefähr 3 Jahren.
Mhm.
Dann kommen etwas verfeinerte Anforderungen für das, was im Laufe des nächsten Jahres kommt. Und wir verfeinern und nur das, was in den nächsten Wochen passieren soll, wird sehr konkretisiert und ganz genau geplant wird ein überschaubarer Zyklus. Jetzt sind wir in einer agilen Vorgehensweise, die sich Scrum nennt, die sagt, es gibt einen Zyklus jede Woche, alle 2 Wochen, alle 4 Wochen und wir planen für 1 Woche, für 2 Wochen, für 4 Wochen. Setzen dann um und dann planen wir neu.
Mhm.
Und planen neu heißt dann, planen dann die nächsten 1, 2, 4 Wochen mit der Erkenntnis, oh, wir haben uns im letzten Sprint etwas verplant, da ist was übergeblieben oder oh, da ist was aufgetaucht, was wir gar nicht vorhergesehen haben. Oder wir können was weglassen, dass irgendjemand gekommen ist und hat gesagt, ach, den können wir zur Seite lassen hier, das brauchen wir gar nicht. Okay, dann drehen wir die Prioritäten um, packen wir es nach vorne.
Mhm.
Und wir haben im Prinzip eine sehr lange Liste von Anforderungen und Ideen, die eben kurzsichtig sehr detailliert ist, langfristig sehr grob ist und die nennt sich Backlog. Das ist eine sortierte Liste, wo wir in groben Blöcken langfristig eine Priorität haben, also eine Reihenfolge haben eher als Priorität und kurzfristig es eben sehr genau haben.
Ja.
Und das ist eben sehr viel flexibler auf Änderungen zu reagieren. Auf, ja, da ist auf einmal jemand krank geworden oder 3 Leute kündigen oder es wird dringender, wir packen mal 4 neue Leute rein. Hat in der klassischen Methode geheißen, 4000 Projekttasks, Schritte neu zu planen, heißt jetzt, ja, schön, macht nichts. Also mach einfach, hol Leute rein, bring Leute raus. Klar, Leute raus heißt, es wird langsamer, aber es muss nicht alles neu geplant werden. Die Arbeit kann weitergemacht werden und wir können vorwärts kommen miteinander.
Ja. Das heißt, Scrum ist eine bestimmte Methode, wie man Agilität umsetzen kann, zum Beispiel.
Ja, das ist jetzt so etwas. Und Kanban ist eine andere, die mit ähnlichen Aspekten arbeitet, nicht mit diesen Zyklen, aber letztendlich, wenn wir jetzt hier so auf dem Level bleiben, was heißt eigentlich agil arbeiten? Agil arbeiten heißt, für jeden Moment gucken, wie kann ich das Beste gerade rausholen und klar zu haben für jeden Moment, was liegt jetzt an? Mhm. Wen brauche ich dazu? Was brauche ich dazu? Und dann gibt es eben auch, das ist auch eine Scrum-Spezialität, gibt es auch den Punkt zu sagen, okay, wie können wir Konflikte, Interessenskonflikte auf verschiedene Personen verteilen und nicht in eine Person zusammenführen. Also früher hat der Projektmanager, die Projektmanagerin allerhand entschieden und sehr viele Interessenskonflikte mussten in sich gelöst werden. Und dann musste ich mich gegenüber A rechtfertigen und gegenüber B rechtfertigen. Und die Idee jetzt, das Was und das Wie zu trennen in zwei verschiedene Rollen, heißt, dass dieser Interessenskonflikt nicht mehr intern läuft in einer Person, sondern extern, damit kommuniziert wird, damit auch Transparenz erzeugt wird, damit auch das eben in Teams besprochen werden kann. Ja. Das sind so wesentliche Aspekte.
Was gibt es denn da für Rollen? Ist das immer gleich oder ist das auch von dieser Methodik, zum Beispiel Scrum, abhängig?
Also was sehr gerne vergessen wird, ist, dass Scrum mehr ein Framework ist. Grundsätzlich heißt es, hier gibt es eine Idee und für dich ist es wichtig, dass du herausfindest, was für dich passt. Also lass dich von der Idee leiten, aber nicht dominieren. Mhm. Dann gibt es zwei Risiken. Das eine ist eben, du lässt dich dominieren von dem Lehrbuch und kommst wieder in starre Muster. Mhm. Oder du sagst, ach, ist ja alles egal, ist ja alles beliebig und denkst gar nicht drüber nach, warum gewisse Sachen so definiert worden sind. Das ist die zweite Falle. Mhm. In der agilen Arbeit, im Scrum, ist es so, dass von den klassischen Rollen, dass es einen Product Owner gibt und einen Scrum Master. Der Product Owner weiß, wie soll das Produkt aussehen? Und wenn ich jetzt Produkt sage, denken wir vielleicht alle an ja etwas, was man verkauft. Ein Produkt kann aber auch eine Lösung für ein internes Problem sein. Ein Produkt kann auch sein, ein verbesserter interner Prozess, alles Mögliche. Aber da gibt es eine Person, die sich damit beschäftigt, mit dieser Liste, die ich gerade genannt habe, diesen Product Backlog. Mhm. Also, was ist die Vision, die wir hier mit dem Ding erreichen wollen? Und diese Person, die Product Owner Rolle inne hat, geht eben hin und spricht mit all denen, die Interesse haben an diesem Produkt. Also Anwender oder Geschäftspartner, wie auch immer. Und ist dafür zuständig, diese Liste zu führen. So, und das also für das Was zuständig ist. Mhm. Dann gibt es eben die Person, die Rolle Scrum Master inne hat. Da geht es um das Wie. Ein Scrum Master schaut, dass das Team gut arbeiten kann, kümmert sich um die Kommunikation im Team. Sieht zu, dass innerhalb eines Sprints die Arbeit gemacht werden kann und die Ownership, das Eigentum geht im Prinzip von diesem Backlog vom Product Owner über in das Team und das organisiert dann Scrum Master für diesen Sprint. Das heißt, dann sind die zuständig, diese Tasks abzuarbeiten und dann darf auch die Person Product Owner nicht mehr reingrätschen und sagen, ach, nimm doch mal hier was rein, nimm doch mal da was raus. Das war eben früher auch häufig so, dass vor lauter Änderung du gar nicht zum Erledigen gekommen bist. Und jetzt ist es, bleibt abgeschlossen. Ein Sprint bleibt abgeschlossen. Ja. Deswegen sollte ein Sprint auch einen überschaubaren Zyklus haben. Mhm. Dann gibt es noch weitere Rollen, die gebraucht werden. Architekten, Designer, Programmierer, Prototypenbauer. Und jetzt merke ich, dass ich alles in der männlichen Form sage. Natürlich gilt alles in der weiblichen Form jetzt genauso.
Ja. Und Requirements Engineer hast du auch am Anfang irgendwann erwähnt. Mhm. Ist das nochmal was anderes oder ist das der Product Owner?
Das ist die Rolle Product Owner, weitgehend die Anforderungen einzusammeln, wird aber auch noch unterstützt dann vielleicht von einer Person Business Analyst in der Konkretisierung. Mhm. Also dann ist die Person Business Analyst ist so ein bisschen Brücke, Product Owner und Team, dass das umsetzt, weil die Person noch mal ein bisschen weiß, was sind denn die richtigen Fragen. Also der Product Owner, die Product Ownerin sind eher auf dem Level, was will mein Kunde? Und dann gibt es eben auch noch Rollen, wie zum Beispiel Business Analyst, die Fragen zu stellen, was genau ist das, um eine Idee zu bekommen, können wir es umsetzen, um das Team zu füttern dann mit den Informationen, dass das Team die beste Lösung dafür finden kann. Und da gilt auch wieder, was macht Sinn? Ich spreche jetzt hier von Business Analyst, weil ich so aus dem IT-Bereich komme. Da heißt es auch, was macht Sinn? Was muss jetzt jemand tun? Und dann sollte auch diese Rolle nicht so definiert sein, du darfst das und nichts anderes. Mhm. Also es geht immer auch um Empowerment, Selbstermächtigung. Wenn ich das Gefühl habe, das und das ist jetzt hier dienlich, dann kümmere ich mich darum und mache das. Also das, was wir in der Vergangenheit auch hatten, in klassisch hierarchischen Strukturen, Restaurant, rufst einen Kellner und der sagt, nicht mein Tisch. So haben wir es in Unternehmen oft gehabt. Ich habe da ein Problem, ja, da kann ich dir nicht helfen. Da musst du da und da hingehen. Ja, ich sag mal meinem Chef oder sonst irgendwas. Mhm. Und selbst wenn du das Gefühl hattest, ich könnte helfen, aber eigentlich darf ich nicht von meiner Rolle. Mhm. Und das ist etwas, was fällt auch in agilen Vorgehensweise. Kann ich helfen, tue ich das. Immer unter Berücksichtigung, Zeitmanagement und sonst irgendwas und Verantwortung auch, ob ich wirklich die Person bin, die jetzt am besten helfen kann.
Ja.
Aber das gemeinsame Interesse im Kopf zu haben, es geht vorwärts.
Mhm. Und was hast du da erlebt, was du vorhin schon angeteasert hast, dass es auch Unternehmen gibt, die das nur teilweise umsetzen oder von der Haltung her nicht so leben, wie du es jetzt beschrieben hast oder wie das ideal ist?
Also, was ist die Idee, die wir im Wasserfall hatten? Die Idee ist, dass wir alles unter Kontrolle haben, auf eine lange Sicht hin. Und das hat geheißen, ich muss genau wissen, was ich in 3, 6, 9, 12 Monaten bekomme. Und ich muss genau wissen, was es kostet. Da sind ja auch Controller wieder stark am Werk. Jetzt sagen wir in der Agilität, und wir haben festgestellt, das funktioniert häufig nicht. Unsere Prognosen treffen einfach nicht zu und die Prognosen und die Planungen wurden immer schlechter, je komplexer unsere Welt wird, was auch nachvollziehbar ist, und je schneller unsere Welt wird. Jetzt ist aber dieses Gefühl, Kontrolle zu haben, ein tiefes menschliches Bedürfnis, Sicherheit. Und wenn wir jetzt sagen, okay, unsere Welt, und das merken wir gerade ja auch im Außen, also gucken wir uns die Weltlage an. Die Welt ist nicht mehr kontrollierbar. Die Welt ist so komplex geworden, dass viele Dinge überhaupt nicht mehr kontrollierbar sind. Das heißt, wir versuchen aus Angst noch mehr Kontrolle, was nicht funktioniert. Jetzt kommt die Idee Agilität. Wir werden flexibler, beweglicher, wir werden freier. Es wird mehr da entschieden, wo es gemacht wird. Also da, wo wirklich auch die Fachkompetenz ist. Das führt viel zu Angst. Und diese Angst möchte kompensiert werden oder wird häufig kompensiert mit, ja, agil löst unsere Probleme. Wir machen jetzt mal Scrum. Wir organisieren unser Unternehmen in Tribes und Squads und arbeiten mit Sprints und all solchen Artefakten. Und die Worte, die ich alle gerade sage, werden einigen was sagen. Ist aber nicht so wichtig. Das heißt, wir bringen irgendwo Label an. Und dann erlebe ich häufig, dass es heißt, ja, arbeitet jetzt agil in Sprints und ich brauche eine Roadmap. Was kostet das? Was wird das gekostet haben? In 3 Monaten, was bekomme ich? In 6 Monaten, was bekomme ich? In 9 Monaten, was bekomme ich? Und zwischendurch dürft ihr in Sprints arbeiten. So.
Okay.
Das ist die gleiche Denkweise. Das ist nicht die Änderung der Haltung. Dieses Wissen, okay, die Sicherheit, die ich hatte in der Vergangenheit, ist eine Scheinsicherheit, diese Erkenntnis. Das war eigentlich gar nicht sicher. Das haben wir immer wieder festgestellt. Große Unternehmen gehen pleite, obwohl alles, das Controlling lief perfekt. Aber es waren einfach unvorhergesehene Einflüsse, die dann passiert sind.
Ja.
Und der Punkt ist, diese Sicherheit, dieses Sicherheitsbedürfnis oder diese Scheinsicherheit wirklich loszulassen und zu sagen, ich weiß nicht, was ich in 3 Monaten habe, sondern ich schaffe einen Prozess und eine Haltung, dass wir jeden Tag bemüht sind, das zu kriegen, was jetzt am besten ist für das, was wir miteinander vorhaben. Mhm. Und da fällt mir gerade ein, ich übertrage das mal einen anderen Aspekt meines Lebens. Wir sagen ja in der Ehe, bis dass der Tod uns scheidet, oder haben das früher gesagt. Und ich hatte so meine erste Ehe und habe am Ende der ersten Ehe festgestellt, ist ja toll, diesen Plan zu haben, aber es hat sich von Tag zu Tag viel geändert.
Ja.
Und das ist ja was, was wir in unserem Eheversprechen geändert haben, wo wir gesagt haben, wir schauen jeden Tag, dass es ideal weitergeht.
Mhm.
Und das ist dieser Wechsel. Nicht diese Sicherheit zu haben auf, was habe ich genau in 3 Jahren, sondern von Tag zu Tag gucken, wie mache ich das Beste, um das zu bekommen, was ich aktuell brauche und nicht, was ich vor einem halben Jahr gebraucht habe.
Ja.
Und ich habe auch Kunden, die sagen, ja, wir machen erstmal ein großes Design und machen das in Sprints. Und dann machen wir die große Programmierung in Sprints und dann machen wir die großen Tests in Sprints. Und dann denke ich, das ist nicht die Idee dieses MVP, dieses lass uns mal was machen, lass uns anfangen, lass uns früh scheitern. Weil es eben sehr lange immer noch am Reißbrett bleibt. Und auch sehr viele Leute gelangweilt rumsitzen.
Ja, ja.
Okay. Und andere frustriert rumsitzen, weil es großen Druck gibt auf die Planung. Mhm. Ihr müsst schneller planen, damit wir anfangen können, umzusetzen.
Mhm. Ja. Und wenn sich jetzt von den Zuhörenden jemand fragt, passe ich da rein? Bin ich überhaupt geeignet für diese Art zu arbeiten? Welche Fragen sollte sich so jemand konkreter stellen oder was braucht es dafür, um in so einem Umfeld gut arbeiten zu können?
Also eine zentrale Frage, ein zentraler Punkt ist, mag ich wiederkehrende Arbeit oder mag ich sich ändernde Arbeit und zu gucken, wie zu reagieren ist? Ein zweiter Punkt ist, mag ich gerne klare Anweisungen und auch klare Vorgehensweisen? Und dann steht auf der anderen Seite, ich möchte das tun, was in mir in dem Moment als das Beste erscheint. Das ist ein unter anderem Aspekt von auch Verantwortungsübernahme.
Ja, ja.
Wenn ich sage, Power to the people und das Befugnis wieder dahin muss, wo die Kompetenz ist, heißt das auch, was uns abtrainiert worden ist über Jahrzehnte. Da sprechen wir jetzt in deinem Podcast eher die Leute an, die länger im Beruf sind, nicht die Einsteiger, aber was uns abtrainiert worden ist über Jahrzehnte, ist auch selber Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen.
Mhm.
Also hinterher zu erklären, warum habe ich so entschieden, im Zweifel zu sagen, ja, habe ich aus der Sichtweise damals so entschieden, stellt sich jetzt raus, wäre anders besser gewesen, aber da fehlten die Informationen. Das ist kommunikativer Aufwand, das braucht
definitiv
auch ein Standing.
Ja.
Das braucht auch eine gewisse menschliche Resilienz gegen irgendjemanden, der ankommt und rummeckert, so wie wir es früher auch hatten. Das Rummeckern sollte sich auch in agilen Umfeldern reduzieren, drastisch. Das ist ein Punkt, der auch sehr gerne vergessen wird in den Unternehmen, dass es wirklich Coaches braucht, die dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht und dass die Menschen auch in ihrer Kommunikation sich weiterentwickeln.
Ja. Habe ich auch den Eindruck, dass das kommunikativ schon auch eine Herausforderung sein kann für einen.
Ist es. Auch das ist komplexer.
Ja.
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 Ganz richtig. Und da ist eben der Punkt, möchte ich in meinem Job eher, und jetzt weiß ich zu wenig, ich spreche jetzt von meinen Vorstellungen über die Feuerwehr, möchte ich eher Feuerwehrmann, was einen Kick hat und konkrete Strukturen, darüber hinaus natürlich auch, jeder Brand ist anders, aber in diesen konkreten Rahmen handeln, oder möchte ich eher eine Sachbearbeitung vom Sinne, ich kriege irgendein Werkstück auf den Tisch und bearbeite das und gebe es weiter und dann nehme ich das nächste und ich möchte mich perfektionieren. Also ich habe zum Beispiel mal einen Barista kennengelernt, den ich super schätze, der gesagt hat, ich möchte, dass jeder Espresso der beste ist, den ich je gemacht habe. ja, das ist eine repetitive Tätigkeit. Und der hat sein Glück darin gefunden, das wirklich zu perfektionieren.
Ja.
Und ich sage, da würde ich untergehen. Von meiner Struktur her, meiner Persönlichkeitsstruktur.
Ja. Ja.
Und ich glaube, ich baue ganz gute oder ich helfe Unternehmen, ganz gute Datenplattformen zu bauen. Aber wenn ich einen Espresso haben will, gehe ich immer zu ihm. Oder ein Cappuccino. Diese Hochzeit zwischen Milch und Milchschaum und Kaffee, den er da hingekriegt hat. Also Giovanni, du bist der Größte. Und das sind die Fragen.
Den muss ich auch noch in Podcast kriegen.
Oh ja, den werde ich mal fragen. Das ist eine schöne Idee. Und dass du dir jetzt als Zuhörer, Zuhörerin im Klaren bist, was ist meins? Und das wertungsfrei. Also wir haben manchmal so das Ding, ja, Eigenverantwortung ist ja viel mehr wert als dieses Repetitive oder eher Folgende. Nein, es gibt Bereiche, wo alles gut ist.
Definitiv.
Also, und das dir klar zu sein. Wenn du Kommunikation magst, wenn du auch mal Bewegung in deiner Rolle magst, Mitgestaltung magst, dann ist sicherlich agil spannend. Und ja, erkenne auch, ob das Unternehmen, wo du reingehst, wirklich agil ist oder einen agilen Anstrich hat. Das ist gar
Wie
nicht
kann
so
man
einfach.
Das rausfinden?
Genau, das ist gar nicht so einfach. Das ist exakt der Punkt. Das heißt letztendlich, wenn du jetzt Interesse hast an, oh, das klingt aber alles sehr spannend, heißt das, unterhalte dich mit Menschen, die in den Bereichen arbeiten, informiere dich. Okay, ich merke gerade, wenn ich im Kopf habe, lies Bücher, das ist ja oldschool. Google, fragt ChatGPT, was auch immer. Beschäftige dich einfach mit dem Thema und seiner Haltung dahinter. Das ist Haltung, ist das A und O, finde ich, an der Stelle.
Gibt es eine Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus dem klassischen Umfeld kommt und sich auf eine agile Stelle oder eine Stelle in einem agilen Umfeld bewerben möchte, kann man irgendwie sich vorbereiten oder irgendeinen Kurs oder sonst was machen, um zu zeigen, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, dass man genauso arbeiten möchte, dass man das auch hinkriegen könnte? Fällt dir da irgendwas ein?
Keine konkrete Kursidee, das, was ich gerade gesagt habe. Googeln, lesen, mit Menschen sprechen. Natürlich kann ich, wenn ich schon Ideen habe in agilen Umfeldern, was ist das eigentlich, was mich interessiert?
Ja.
Und dann natürlich einen Kurs machen in Richtung Scrum Master, Product Owner, Agile Coach. Also geht es mir eher um die Kommunikation, um die Metaebene dabei. Geht es mir eher um das Was, geht es mir eher um das Wie?
Ja.
Klar. Da gibt es Punkte, aber kann ich jetzt keine Pauschallösung für geben.
Nee, okay. Hast du sonst noch irgendwelche Gedanken, Impulse, Tipps für Menschen, die überlegen, ob agiles Arbeiten was für sie sein könnte?
Beschäftige dich mit dem Thema, klar, da kommen wir wieder darauf zurück. Such gezielt Menschen, im Zweifel auch einfach in den sozialen Medien, die gewisse Rollen haben und nimm Kontakt auf. Und sprich mit denen.
LinkedIn ist da eine gute Plattform.
Ja, LinkedIn. Ich habe gerade, ich gebe das Beispiel jetzt mal hier, von einer meiner Töchter gehört, dass sie ein spezielles medizinisches Problem am besten über TikTok gelöst bekommt, weil sie über TikTok was rausschickt in die Welt. Guck mal, das und das ist mein Thema. Die ist mit so einer sehr seltenen Erkrankung unterwegs. Und dann kommt aus der Welt Feedback. Also das ist eine Plattform, die ich nie für so einen Zweck gesehen hätte. Von daher, wo immer du unterwegs bist, zeige dich als ich interessiere mich für und dann kommen Dinge zurück.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch eine generelle Kompetenzfrage, dass das, was zurückkommt, dass du siehst, was resoniert da bei mir, was nicht, was gefällt mir nicht so gut dabei. Also, dass du dieses Bewusstsein bekommst, das sind die Aspekte. Das ist was glaube ich, das Wesentliche ist.
Ja, und in meiner Erfahrung, wenn du jetzt, keine Ahnung, interessierst dich für Product Owner, findest 3 Product Owner auf LinkedIn und schreibst die mal nett und freundlich an, in meiner Erfahrung kommt dann auch gerne was zurück. Also die meisten Menschen unterhalten sich dann gerne mal kurz oder telefonieren kurz oder geben ihre Erfahrungen
Sonst
weiter.
Sonst hättest du nicht über 200 Folgen ans Berufe-Podcast hingekriegt. Dann hätte wahrscheinlich einen dritten, wäre es halt so aufgegeben, weil alle sagen so, nee, ich möchte nicht über das reden, was ich mache.
Ja, definitiv. Also traut euch da, Menschen anzuschreiben.
Ja.
das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sagen, nee, ich habe gerade keine Zeit oder nicht antworten oder was auch immer. Also wenn man da nett anfragt, dann ist da keiner stinkig oder sonst was. Ja, genau. Ja, danke für das Gespräch. Selbst ich habe wieder Neues gelernt.
Was?
Ja.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Sehr gerne mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Ich danke dir ganz herzlich. Wenn du mich besser kennenlernen möchtest und mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, in dem du Spaß hast, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, weil du deine Stärken und Talente einsetzen kannst und der dich auf allen Ebenen oder zumindest fast allen Ebenen erfüllt und einfach glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar an möglichst vielen Arbeitstagen. Deine Anni von Jobnavigation.